Wie gehen wir miteinander um in einer Zeit, in der gesellschaftliche Spannungen zunehmen und politische Extreme an Zuspruch gewinnen? Was hält uns als Gesellschaft zusammen und welche Rolle spielt der Sport als Kitt zwischen den Menschen? Darüber wollen wir sprechen mit einem ganz besonderen Gast. Johannes Dachsbacher ist Träger des 7. Dan im Judo. Für alle, die nicht wissen, was das bedeutet, der 7. Dan ist ein hoher Meistergrad. Er kann nicht mehr durch eine Prüfung erreicht werden, so wie der 1. bis 5. Dan, sondern wird vom Deutschen Judobund verliehen für langjähriges Engagement, Trainerarbeit und besondere Leistungen. Und genau das trifft auf unseren Gesprächspartner zu. Um nur einen kleinen Auszug aus der Biografie vorzutragen. Johannes Dachsbacher ist zweimaliger Polizeieuropameister. Er war Mitglied der deutschen Judo-Nationalmannschaft. Er ist Cheftrainer im Polizeisportverein Königsbrunn und engagiert sich seit vielen, vielen Jahren ehrenamtlich. Dazu war er unter anderem in Äthiopien, Südafrika und Bhutan unterwegs. Für seine Arbeit wurde er mit dem Bundesverdienstkreuz ausgezeichnet. Hauptberuflich hat Johannes Dachsbacher als Polizeihauptkommissar gearbeitet. Den Job hat er mittlerweile aber an den Nagel gehängt. Herr Dachsbacher, ich freue mich, dass Sie sich heute die Zeit für uns nehmen.
Hallo, guten Morgen und vielen Dank für die Einladung.
Und neben mir sitzt ein Mann, der mindestens genauso beschäftigt ist, T-Online-Chefredakteur Florian Harms. Hallo Florian.
Hallo, vielleicht aber nicht ganz so sportlich wie unser Gast.
Na gut, darüber reden wir nochmal. Ich bin Christine Brauer und führe Sie durch diesen Podcast. Herr Dachsbacher, dann erzählen Sie doch mal, wie sind Sie zum Judo gekommen und was motiviert Sie, sich ehrenamtlich zu engagieren?
Ja, zum Judo bin ich gekommen im Alter von 12 Jahren. Dort habe ich mit meinem Bruder gemeinsam mit dem Judo begonnen und betreibe es bis jetzt. Also letztlich bin ich nur ein Weißgurt, der nie aufgehört hat. Ich habe im Judo so viel Freude erfahren, habe so viel erleben dürfen im Judo. Das Judo gehört bei mir zu meinem Leben. Über das Judo habe ich auch meine Frau Regina kennengelernt. Sie ist selbst aktive Judoka mit einer hohen Expertise und einer hohen Ausbildung. Sie war italienische Nationalmannschaftskämpferin und meine Frau betreut mich, unterstützt mich, ja, trägt das ganze Judo von mir oder von uns gemeinsam, ja, seit über 35 Jahren mit. Wir sind gemeinsam beim Polizeisportverein Königsbrunn engagiert und in den letzten Jahren sehr viel im Ausland unterwegs. Also wir organisieren mit unseren Judoschülern Trainings- und Wettkampfreisen nach Italien, auch nach Japan. Letztes Jahr waren wir wieder in Japan. Meine Frau unterstützt mich auch bei dem Engagement Judo für Äthiopien. Und wir waren auch dort schon gemeinsam, unter anderem dann in Südafrika, in Lesotho und letztes Jahr, nein, vor 2 Jahren dann auf Mauritius. Also das bereichert uns, das gibt uns viel Freude, ja, und wir lernen unwahrscheinlich viele Menschen kennen. Und das Ganze, ja, ist wirklich ein Stück Leben von uns beiden.
Florian, dann reden wir doch mal über das Ehrenamt. Du hast neulich eine Folge von unserem anderen Podcast Vorangedacht mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier aufgenommen. Das ist eine sehr spannende Folge, die verlinken wir auch nochmal. Wenn wir auf das Ehrenamt in Deutschland schauen, gleicht das Versagen staatlicher Institutionen aus?
Oh, das ist jetzt ein großer Vorwurf, Christine, das Versagen staatlicher Institutionen. Also ich würde nicht sagen, dass in unserem Staat die Institutionen alle versagen. Aber natürlich funktioniert vieles nicht so gut, wie es sollte. Zugleich muss man ja bei einer Demokratie immer sagen, dass die Haltung, dass der Staat eigentlich alles leisten soll, auch nicht funktioniert. Das ist auch durchaus eine Kritik, die ich vorbringen möchte, weil ich das bei vielen Menschen in diesem Land wahrnehme, die eigentlich nur den Eindruck haben, naja, das muss geliefert werden. Die Demokratie muss liefern. So funktioniert das aber nicht. Demokratie funktioniert nur, wenn alle mitmachen und alle sich engagieren, so wie unser Gast, Herr Dachsbacher, das macht. Und ja, dann passiert natürlich schon genau das. Dann ist ganz klar zu sehen, dass an vielen Stellen in der Zivilgesellschaft in diesem Land die Dinge eben nicht funktionieren würden, wenn nicht Menschen sich engagieren würden. Also beispielsweise, weil es heute um den Sport geht, wäre die Großzahl aller Vereine in Deutschland gar nicht möglich, ohne das ehrenamtliche Engagement von Trainern, von Unterstützern, auch von Eltern, die dann für ihre Kinder vielleicht Feste ausrichten und vieles mehr. Deshalb ist das so wichtig.
Herr Dachsbacher, was motiviert Sie, sich ehrenamtlich zu engagieren?
Ja, ich möchte zum einen gern dem Herrn Harms zu 100% recht geben. Genau so ist es. Wir brauchen die Ehrenamtlichen. Wir sprechen jetzt über den Sport, aber wir haben doch viele andere ehrenamtliche Engagements auch, sei es in Musikvereinen, sei es bei der Feuerwehr, sei es in Theaterspielgruppen und so weiter und so fort. Die Politiker sagen oftmals, ja, das ist der Kitt der Gesellschaft. Aus meiner Sicht ist es das Ganze auch. Vielleicht muss man aber auch mal das Engagement des Ehrenamtlers auf eine andere Art und Weise betrachten. Es ist nämlich Lebenszeit, die der Ehrenamtler investiert. Es ist nicht nur Freizeit. Und ich sage immer, das Ehrenamt, das ist so wie ein Selbstständiger. Man arbeitet selbst und ständig und oftmals aber auch ohne Dank und ohne Lohn. Was mich motiviert hat, mich ehrenamtlich zu engagieren, mein Vater, der war Feuerwehrkommandant, war im Schützenverein engagiert. Ich komme aus einem kleinen Dorf. Und dort war es üblich, dass sich jeder im Dorf ja irgendwie engagiert. Ein Erlebnis hatte ich 1986 bei einer Expeditionstour in Afrika. Und ich habe in Kampala einen Uganda getroffen am Market Square. Der hat gesagt, er hat einen Traum. Wenn er das nächste Mal auf die Welt kommt, möchte er weiß sein. Und das verfolgt mich bis heute. Und da denke ich mir, er kann nichts dafür, dass er dort geboren wurde und ich kann nichts dafür, dass ich hier in Schwaben auf die Welt gekommen bin. Meine Rahmenbedingungen waren anders. Und ich sehe das als ein Geschenk. Dafür kann ich nichts, aber ich möchte jetzt eben auch gerne was geben. Und das ist so meine Art, Danke zu sagen. Und ich denke, viele Ehrenamtliche, die haben ähnliche Erfahrungen gemacht, wo sie sagen, okay, ich bin gesund, mir geht es gut und jetzt bringe ich mich mal für andere ein. Ja, manche sagen sogar, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und wenn es im kleinen Schützenverein ist, wo man dann den Schriftführer macht oder den Jugendwart macht. Und ja, wie kommt man dann zu weiteren Engagements? Ja, das ist immer das Thema Interesse und Nachfrage. Also mit Äthiopien wurde ich von einem äthiopischen Freund angefragt. Ja, Herr Dagsbacher, können Sie sich vorstellen, mal Judo in Äthiopien zu unterrichten? Dann sage ich, ja, kann ich mir schon vorstellen. Und so ging das Ganze dann los. Und mittlerweile war ich 10-mal in Äthiopien und dieses Engagement hat mir dann wieder weitere Wege eröffnet zum Präsidenten vom Weltjudoverband, zu den United Nations, in die Politik. Und manchmal sieht man auch schöne Erfolge, die daraus kommen. Manchmal ist es auch frustrierend. Aber das Ehrenamt an sich kann einem wirklich sehr viel geben. Wobei sich die Gesellschaft auch sehr, sehr verändert hat. Aber dazu vielleicht später noch was.
Auf welche Widerstände stoßen Sie denn so bei Ihrer Arbeit?
Ja, der Hauptwiderstand, das ist dieses Ja-Aber. Also wenn das Ja und Aber so kurz hintereinander kommen, dann könnte man auch Nein sagen. Der große Widerstand sind natürlich die finanziellen Möglichkeiten. Ich komme mit einem Beispiel. Meine Frau und ich, wir hatten vor 3 Jahren die Möglichkeit, nach Trinidad und Tobago zu fliegen. Hatten dort eine Einladung, bereits Kontakte mit der japanischen und mit der deutschen Botschaft. Die Flugkosten waren geklärt, allerdings nicht die Übernachtungskosten. Der Grund war, weil in Trinidad und Tobago die Rolle der Frau sehr rückständig gesehen wird. Und die Vertrauten haben mir eben berichtet, für die Polizei wäre es sehr interessant, dort Judo anzubieten. Judo als Mittel für eine elegantere Konfliktlösungsmöglichkeit und eben auch dann die Rolle der Frau wieder anzuheben. Letztlich hat es an 5.000-6.000 Euro gemangelt, die eben dann nicht zur Verfügung standen. Also das ist für mich selber schon immer sehr traurig, wenn ich dann so sehe, wie manche NGOs agieren oder da sind auch dann die Finanzmittel nicht transparent. Wer bekommt für was, wie viel Geld? Und dann fehlt es an, auf bayerisch gesagt, an läppischen 5.000 oder 6.000 Euro, wo wir sicherlich nachhaltig was da lassen hätten können. Natürlich kann auch die Politik etwas tun. Es ist schön, wenn der Bundespräsident dann das Ehrenamt oder einen besonderen Tag für das Ehrenamt dann kreiert und auch entsprechend dann die Menschen auszeichnet. Aber letztlich ist es ja auch ein Thema der Finanzmittel. Und der Deutsche Judobund, der hat im letzten Jahr 485.000 Euro weniger an Bundesmitteln erhalten. Es ist eine Kürzung von 16%. Für unseren Verband war das ein Desaster. Und gerade wenn man den Judosport an sich sieht, mit seinem ganz besonderen Wertegerüst, mit den globalen Judo-Werten, und wir haben eine ganz hohe Anzahl an Kindern und Jugendlichen, die irgendwann mal Judo machen oder gemacht haben oder machen wollen, da fehlt uns diese finanzielle Ressource. Und je mehr Kinder, Jugendliche wir im Breitensport haben, umso besser wird natürlich dann auch der Spitzensport. Und im Spitzensport, da waren wir auch schon mal erfolgreicher. Und es bedingt natürlich eine große Masse an Breitensportlern, auch den Spitzensport. Und dann umgekehrt natürlich auch wieder, haben wir wieder erfolgreiche Spitzensportler, dann sind die wieder Vorbilder für die Kinder, für die Jugendlichen und für unsere Zukunft.
Wenn wir nochmal auf den Judosport an sich schauen, welche Werte aus dem Judo haben Sie für Ihr berufliches Leben, aber auch für Ihr Privatleben mitgenommen?
Ja, also ich denke unzweifelhaft dieses Durchhalten oder dieses Never Give Up. Ein großer Judoka, ein Japaner, Ichiro Abe, der ist knapp 100 Jahre alt geworden, der hat einmal gesagt, wenn du 6-mal hinfällst, musst du 7-mal aufstehen. Also er hat nicht nur gesagt, 6-mal hinfallen, 6-mal aufstehen, sondern irgendwann fällt man wieder hin. Ich denke, das ist ein ganz wesentlicher Aspekt oder ein wesentlicher Charakterzug, einfach weitermachen. Mir war auch die Sache wichtig, sei es der Dienst oder sei es auch im Judo. Also diese Ernsthaftigkeit und was lernt man noch beim Sport? Konzentrationsfähigkeit. Und diese Werte, die haben mir unwahrscheinlich viel geholfen. Letztlich war ich auch immer wieder in der Lage, die Judo- und Polizeiwerte in verschiedenen Arbeitsgruppen für die Polizei im Umfeld und so weiter darzustellen. Aktuell bin ich dabei mit zwei Kollegen für den europäischen Polizeisport von 39 Ländern einen Wertekompass zu erstellen. Und wir sehen es als notwendig an, gerade wenn man die Entwicklung sieht, Angriffe gegen Polizeibeamte ganz speziell, letztlich wie die Gesellschaft in Teilen miteinander umgeht, Regeln werden nicht mehr eingehalten. Ich denke, da sowas zum Aufwachen bringen, ich glaube, das wäre gar nicht schlecht.
Durchhalten und Never Give Up, Florian, sind das Werte, die uns in der Gesellschaft abhanden gekommen sind?
Oh ja, ich glaube schon. An vielerlei Stellen ist ja festzustellen, dass Menschen eine sehr geringe Frustrationstoleranz haben. Es fehlt ihnen zugleich diese sogenannte Ambiguitätstoleranz, also sie sind nicht bereit, unterschiedliche widerstreitende Entwicklungen, Erfahrungen aufzunehmen und einfach mal erstmal nebeneinander stehen zu lassen, sondern viele Menschen wünschen sich eigentlich entweder A oder B, schwarz oder weiß, die Welt soll einfach sein und wenn ich was haben will, dann möchte ich es auch gleich haben. Das beginnt schon beim Einkaufen. Man geht ja nicht mehr rum und erkundigt sich mal, was gibt es so, sondern man klickt irgendwo ins Internet und bestellt genau, was man will und dann soll es am nächsten Tag geliefert werden. Wenn nicht, schimpft man auf den DHL-Boten. Das heißt, vielen Menschen fehlt das, was eigentlich selbstverständlich zu einem komplexen Zusammenleben dazugehört, dass man Geduld aufbringt und dass man erstmal verständnisvoll darauf reagiert, wenn die Dinge nicht reibungslos so hintereinander funktionieren, wie ich als mein persönlicher Gott, wie viele sich ja sehen, sich das wünscht. Das heißt, wir brauchen da mehr Durchhaltevermögen an vielen Stellen. Und ehrlich gesagt, brauchen wir auch das Durchhaltevermögen in der Politik. Denn auch da ist es natürlich so, und das ist jetzt eine etwas anders gelagerte Kritik, dass man den Eindruck haben kann, dass viele Politiker eben kein Standvermögen mehr besitzen, sondern sobald der Wind ihnen entgegenweht, der berühmte Shitstorm, dem man dann ausgesetzt ist in den sozialen Medien, dann fängt man an, seine Position zu relativieren, aufzuweichen etc. Man kann es gut sehen an der gegenwärtigen Rentendebatte. Da haben sich wirklich Fachleute, Experten und Politiker zusammengesetzt in einer Kommission und haben dieses große Problem der auf lange Sicht nicht finanzierbaren Rente in Deutschland beackert, haben einen Vorschlag gemacht mit vielen Vorschlägen. Die sind jetzt offenkundig sehr gut und passen gut zueinander. Und dann haben zunächst die Spitzen der Regierungsparteien gesagt, ja, das nehmen wir so und das wollen wir so umsetzen. Und im Verlauf der folgenden Wochen wurde dann aber an vielen Stellen eben gesagt, nee, jetzt bläst uns der Wind ins Gesicht von unserer jeweiligen Wählerklientel, von den Lobbyisten. Jetzt fangen wir an, das aufzuweichen. Das heißt nicht, dass man nicht darüber reden kann, Verbesserungen zu machen, zu sagen, nee, das machen wir nicht so, sondern ein bisschen anders. Dafür ist der parlamentarische Prozess da. Aber eben diese Widersprüchlichkeit, erst das eine sagen, dann das andere tun, das ist schon etwas, was, glaube ich, ein großes Problem hierzulande darstellt.
Herr Dachsbacher, Sie kommen aus Königsbrunn, das haben Sie gerade schon gesagt. Das ist eine kleine Stadt bei Augsburg, 28.000 Einwohner, wenn ich mich richtig informiert habe. Merken Sie in Ihrer Umgebung Veränderungen, wie die Menschen miteinander umgehen?
Ich wohne selbst in Bobingen, das ist ein kleines Städtchen daneben mit etwa 19.000 Einwohnern. Aber beruflich war ich in Königsbrunn und der Polizeisportverein Königsbrunn ist auch in Königsbrunn. Was ich sehen kann, dort ist eine sehr große Anzahl an Vereinen, und sehr viele Veranstaltungen. Also das ist auf alle Fälle etwas, was die Gemeinschaft zusammenschweißt. Und wenn ich so auch unseren Polizeisportverein sehe, wir sind so eine Art Brückenfunktion zwischen der Gesellschaft und der Polizei. Die Mitglieder, Kinder, Jugendliche, Erwachsene und deren Angehörige, die bekommen von vornherein ein positives Verständnis, ein positives Verhältnis zur Polizei. Also ich denke, das ist ein ganz großes Plus für uns, ein großer Benefit. Ansonsten haben wir sehr viele Anfragen aus den Schulen, aus den Kitas und bekommen enorm viel Zuspruch zum Thema Judo. Und wenn dann ehemalige Judoka, die irgendwann mal aufgehört haben, nun ihre Kinder zu uns schicken, dann ist es schon so ein Schulterschlag. Also da muss ich sagen, da freuen wir uns, dass wir da ja doch relativ erfolgreich sein können.
Das Verhältnis zur Polizei haben Sie gerade angesprochen. Sie waren auch als Polizeihauptkommissar tätig. Jüngste Statistiken zeigen, dass Angriffe auf Polizisten, Feuerwehrkräfte, Rettungskräfte nach oben gegangen sind. Das ist eine alarmierende Zahl. Bereitet Ihnen das Sorge und wo sehen Sie die Gründe dafür?
Also es ist enorm sorgenvoll. Also ich kenne noch die Zeiten, da war der Polizeibeamte der Freund und Helfer des Bürgers. Davon sind wir leider weit weg. Ich möchte ganz kurz auf einen aktuellen Fall, der war erst letzte Woche, hinweisen. An einem Spielplatz in einem kleinen Dörfchen bei uns in der Umgebung hat ein 15-Jähriger gekifft, wurde von der Polizei kontrolliert. Er war völlig uneinsichtig. Dann kam sein 14-jähriger Bruder und die 34-jährige Mutter und die haben dann gemeinsam auf die zwei Polizeibeamten eingeprügelt. Der 14-Jährige hat mit einem Kniestoß den Polizeibeamten dermaßen am Kopf verletzt, dass er sogar ins Krankenhaus musste. Also da ist irgendwas schiefgelaufen. Und ich sehe es so, Herr Harms hat vorher was gesagt, so diese, ich habe es verstanden, so diese Nehmer, dieses Nehmerdenken bei uns. Ich denke, man muss auch was investieren. Und irgendwann habe ich mal gelernt, die Keimzelle der Gesellschaft, die Keimzelle des Staates ist die Familie. Und wenn halt die Familie ihren Job nicht tut und in der Erziehung einfach fehlt, dann kommen wir, ja, Herr Rams hat vorher was gesagt von der Ambiguitätstoleranz oder die Frustrationstoleranz oder diese mangelnde Selbstdisziplin. Das kommt jetzt meiner Erfahrung nach einfach, wenn eine Erziehung grenzenlos ist. Und wenn der Vierjährige schon erfolgreich Eltern und Großeltern erzieht, dann weiß ich nicht mehr, welches Rollenverständnis in unserer Gesellschaft vorherrscht.
Florian, ist uns das abhanden gekommen, die Erziehung in der Familie?
Also vielleicht nicht pauschal, an vielen Stellen aber sehr wohl. Ich beobachte das auch und finde das ein gutes Beispiel, wie Herr Dachsbacher das beschrieben hat. An vielen Stellen fehlt auch der mangelnde Respekt gegenüber Autoritäten. Ob das jetzt in den Familien stattfindet, ob das in den Schulen gegenüber den Lehrern stattfindet oder eben gegenüber Polizeibeamten. Und das hat ganz unterschiedliche Gründe. Ja, vielleicht sind viele Kinder und Jugendliche einfach nicht mehr gut erzogen. An anderer Stelle ist es auch wirklich das bewusste Ignorieren staatlicher Autoritäten. Das sehen wir zum Beispiel in extremistischen Kreisen, sowohl Rechtsextremisten als auch Linksextremisten. Wir sehen es aber auch in migrantischen Communities. Also beispielsweise in Großfamilien, wir nehmen ja hier in Berlin auf, hier gibt es arabische Clans, kurdische Clans. Und wir wissen von vielen von denen, aus den Gerichtsprozessen, aber auch aus soziologischen Studien, dass die keine 2 Cent auf die staatliche Autorität geben, denen ist auch das System hier schnurzpiep egal, Hauptsache sie können leben, wie sie wollen. Als Autorität anerkennen sie allenfalls das Familienoberhaupt, den Vater oder den älteren Bruder. Und die gebärden sich zum Teil wie Rumpelstilzchen. Das geht überhaupt gar nicht und auch von Polizistinnen und Polizisten ist dabei immer wieder zu hören, die trauen sich schon gar nicht mehr zu zweit oder zu dritt in solche Viertel reinzugehen und dann eben mal zu kontrollieren. Und das ist natürlich ein Problem. Damit muss der Staat sich auseinandersetzen und der Staat und die Polizeibeamten brauchen eben die Rückendeckung der Politik. Und da konnte man schon in den vergangenen Jahren an manchen Stellen dran zweifeln. Ja, auch durchaus in etablierten Parteien. Also nur mal als Beispiel, die ehemalige Vorsitzende der Grünen Jugend, von den Grünen, etablierte Partei, die stand auf dem Standpunkt, all cops are bastards. Also alle Polizisten sind Bastarde. Ja? Und das in einer renommierten Partei. Die ist dann nicht mehr mittlerweile die Vorsitzende dieser Grünen Jugend, aber natürlich engagiert sie sich weiter in der Politik und ist auch für die Grünen da irgendwie ansprechbar. Und das ist ein Problem. Damit muss man auseinandergehen. Ich finde, das ist völlig inakzeptabel.
Also Herr Harms, da bin ich komplett bei Ihnen. Also solch eine Aussage dann im höchsten Haus zu tätigen und dann nicht mal sich zu entschuldigen oder einen Versuch der Entschuldigung zu bringen. Also es ist ein absolutes No-Go. Und wenn es dann da noch welche gibt, die dahinter stehen, dann fehlt mir komplett jedes Verständnis. Ich sehe das auch jetzt mittlerweile bei der Bahn. Ich habe neulich was gelesen. Jetzt gibt es Securities bei der Bahn oder das ist zumindest im Andenken. Und die Überschrift war, wir müssen uns den gesellschaftlichen Entwicklungen beugen. Und für mich ist das eine klare Resignation. Wir müssen uns eben nicht alles gefallen lassen. Wir müssen irgendwann mal sagen, Moment mal, lasst uns doch, und jetzt würde ich gerne die Kurve zum Sport bringen, lasst uns doch mal versuchen, wieder Bodenhaftung zu bekommen und nicht überall nach der dritten Toilette zu schreien, sondern sagen, die Kinder sind unsere Zukunft und da müssen wir investieren. Und durch den Sport können wir ja so viel erreichen. Nelson Mandela, der ist 27 Jahre eingesperrt gewesen. Also was dieser Mann für ein Durchhaltevermögen hatte, never give up. Mandela hat gesagt, Sport hat die Kraft, die Gesellschaft zu verbessern. Besser wie alle Regierungen. Und da bin ich absolut auf der Seite von Mandela. Und wenn ich die Kurve nochmals zum Judo bringen darf, wir sind eine internationale Judo-Familie. Judo hat diese Möglichkeit, grundsätzlich jeder Sport, weil es gibt Regeln, an die man sich halten muss, wo man regelmäßig kommt und man lernt im Sport so viel, das Verlieren auch. Und ich denke, das ist wichtig. In Japan habe ich gehört, da gehört die Niederlage eben nicht zu einer persönlichen Pleite oder zu einem Niederschlag, sondern man möchte dem Kind helfen, ja, dass es daran wächst. Und ich habe oftmals den Eindruck, Eltern wollen ihren Kindern keine Niederlage, die müssen alles besser können. Wenn ein Kind mit 12 Jahren nicht die Abiturreife hat, dann ist der Lehrer schlecht. Und ist er mit 14 nicht Olympiasieger im Judo, dann ist der Herr Dachsbacher ein schlechter Trainer. Ja, vielleicht muss man mal wieder etwas auf die Basics zurückkommen. Also dranbleiben. Und der Sport hat eine hervorragende Möglichkeit. Ich rede jetzt einfach gleich nochmal weiter. Die Bundesministerin Prien hat geschrieben, ja, jetzt machen wir wieder Bundesjugendspiele. Ja, und was ich so gelesen habe, war der Aufschrei enorm. Um Gottes Willen. Ja, wird denn jemand dann schlechter dargestellt hier? Ja, ich habe in meiner Schulzeit auch nie eine Ehrenurkunde bekommen und bin ein ganz passabler Judokämpfer geworden. Das hat mich auch geärgert. Aber gut, vielleicht kann man im Sport dann über die Inhalte sprechen. Aber wenn jetzt endlich mal wieder was kommt, was heißt, Leistung kann sich zeigen. Man strengt sich mal an. Man erkennt auch im Sport seine Grenzen. Der Sport ist eine sinnvolle Beschäftigung. Jetzt sprechen wir gar nicht von dem Gesundheitsaspekt. Wir bekommen mittlerweile ja schon 20, 25-Jährige, die haben Diabetes, die haben Rückenprobleme. Wie sollen die dann später ihr Leben gestalten? Wie sollen die arbeitsfähig sein? Wie sollen die zufrieden sein, wenn sie nur krank sind?
Herr Dachsbacher, da würde ich gerne was ergänzen, ja? Weil ich glaube, was da drüber steht, unter dem, was Sie beschreiben, ist ein Trend, der in vielen demokratischen Gesellschaften zu sehen ist, nämlich die immer stärkere Individualisierung. Also dass quasi die individuellen Wünsche und Sorgen und Bedürfnisse absolut gesetzt werden und als wichtiger erachtet werden als die kollektiven Bedürfnisse. Und das ist ein Stück weit erklärlich. Es ist ja auch richtig, dass man sich als Mensch entfalten möchte und dass auch Minderheiten geschützt werden und dann auch die Möglichkeit bekommen, eigentlich überall teilzunehmen, wo möglich. Ich glaube aber, dass es an vielen Stellen einen negativen Trend genommen hat, weil man nämlich im Bemühen, möglichst jedes Individuum zu schützen, insgesamt das Kollektiv aus dem Blick verliert. Und wenn man das Kollektiv aber auch berücksichtigen will, also Sie haben beispielsweise den Leistungsgedanken in Bundesjugendspielen angesprochen, dann führt es zwangsläufig dazu, dass halt nur einer auf dem Siegerpodest stehen kann als erster Sieger und ein zweiter und ein dritter und die anderen halt nicht auf dem Siegerpodest stehen. Und im individualisierten System würden dann ja viele sagen, ja, wieso stehe ich denn da nicht? Ich habe ein Problem, ich werde da ja fast schon diskriminiert bei den Bundesjugendspielen. In einem kollektiven Ansatz würde man sagen, das ist halt so, ja, dass es einfach nur drei erste Plätze geben kann und die anderen sind dann keine erste Plätze. Aber wir haben einen sportlichen Anspruch und der Sport verbindet. Und eigentlich geht es nicht darum, nur zu siegen oder zu verlieren, sondern eigentlich geht es um den Sport selber, dass man halt mitmacht. Das Mitmachen ist das Entscheidende. Und das zu würdigen, alle dabei mitzunehmen, so verstehe ich Sie auch mit Ihrem Impuls und Ihren Aktivitäten im Judo.
Man kann auch etwas machen, ohne überaus erfolgreich zu sein. Ich singe gern, aber ich kann es nicht.
Dann sind wir schon zwei.
Man kann drei. Auch,
drei sind wir dann schon.
man kann auch was machen, was einem Freude bereitet. Ich habe bei mir in der Judo-Gruppe auch Kinder, Jugendliche, Erwachsene, die werden nie erfolgreiche Sportler werden, aber die kommen gern, weil ihnen die Gemeinschaft gefällt. Dann machen sie halt eine Gürtelprüfung etwas später, weil sie sich entwickeln können, weil es eine sinnvolle Beschäftigung ist, weil sie auch irgendwie einen geschützten Bereich haben wollen, wo Werte und Regeln gelten. Und wo dann die Eltern sagen, Mensch, mein Sohn wird zwar nie, was ich sehe, schwäbischer oder bayerischer Meister, aber er kommt gerne. Und ich denke, wir müssen da wieder zurück, dass wir ja fast schon verpflichtend Sport anbieten. In Australien gab es so Versuche, ich glaube im Rheinland oder im Saarland, mit ein-, zweimal in der Woche Sportangebot. Da ist die Aggressivität der Kinder, der Jugendlichen deutlich reduziert. Und die ganzen positiven Aspekte, die wir jetzt in Ansätzen schon besprochen haben, die greifen dann. Und ich sage es nochmal, vielleicht müssten wir versuchen, irgendwann mal eine lebenslange sportive Grundeinstellung zu prägen, dass einfach die Menschen Spaß haben am Sport und am besten natürlich im organisierten Sport. In den Fitnessstudios wird auch Sport betrieben, aber ja, das sind eher dann die Individualisten. Und jetzt gerne nochmals zu Ihrem Punkt mit dem Individualisieren. Der andere ist der Gruppenzwang. In Japan ist es anders. Da leben im Großraum Tokio über 30 Millionen Menschen. Die müssen sich irgendwo anpassen, weil sonst gibt es ein Chaos bei der U-Bahn, beim U-Bahnfahren und so weiter und so fort. Und die wollen, oder beim Bahnfahren an sich, die halten sich an Regeln. Und wenn Sie heute mit der Bahn fahren und jemand telefoniert lauthals über alle seine Probleme bis hin zum Tod vom Hamster und Sie sagen was, dann müssen Sie Angst haben, dass Sie dann aus dem Zug geschmissen werden. Und das ist auch so ein Thema. Sie haben es ja vorher angesprochen. Also wer traut sich denn noch was zu sagen? Und ich denke, der Sport ist auch hier ein gutes Mittel, nämlich wieder mal den Judosport. Man muss natürlich kritisieren und ich glaube, unsere Gesellschaft will sich nicht mehr kritisieren lassen. Also das ist jetzt sehr schwarz-weiß, wenn von klein auf schon nicht mehr auf Regeleinhaltung geachtet wird. Also im Judo ist es so, wenn der Trainer sagt, nimm das Bein hoch oder greif anders, dann hat es mehrere Gründe. Zum einen, um ihn besser zu machen, das ist ja grundsätzlich das Thema bei Kritik. Also die soll ja nicht zerstörerisch sein, sondern den anderen zu helfen, sich weiterzuentwickeln. Oder um sich nicht zu verletzen oder erfolgreicher zu sein. Und wenn dann ein Kind nur zweimal hintereinander Seile klettern kann oder mal 20 Liegestütze am Stück machen kann oder mal eine Fallschule gelernt hat. Das sind so diese Themen. Ich glaube, da haben wir noch ganz schön Nachholbedarf oder müssen vielleicht wieder back to the roots.
Florian, schaffen wir das als Gesellschaft?
Ja klar, natürlich schaffen wir das. Ja, weil es so viele Menschen wie Herrn Dachsbacher gibt, so viele Engagierte. Vielleicht nochmal eine Zahl. 2/3 der Bundesbevölkerung ist ehrenamtlich engagiert. Jetzt kann man sagen, 1/3 nicht, das ist zu wenig. Ich finde, das ist eine super Zahl, 2/3, weil das ja zeigt, dass eigentlich flächendeckend im Bundesgebiet, in Städten, auf dem Land, in Dörfern, überall Menschen Zeit aufwenden, genauso wie Herr Dachsbacher das eingangs beschrieben hat, von ihrer Lebenszeit investieren, um etwas beizutragen zur Gemeinsamkeit in diesem Land, zum Miteinander. Und da, wo es fehlt, müssen wir drüber reden. Deshalb gibt es Podcasts wie diesen. Und dann können vielleicht viele Hörerinnen und Hörer, die das hören, sich das als Denkanstoß mitnehmen und sagen, ja, ich habe eigentlich auch lang nichts mehr gemacht, jetzt könnte ich ja mal was tun. Oder in der nächsten Situation, wo ich etwas sehe, was ich glaube, was dem Miteinander widerspricht, da mache ich halt meinen Mund auf und versuche, was zu ändern.
Liebe Zuhörer, damit sind wir auch am Ende dieser Folge. Wenn Sie uns mitteilen wollen, wie Sie den gesellschaftlichen Zusammenhalt wahrnehmen oder wenn Sie Kritik zu dieser Folge haben oder Denkanstöße für uns, auch wir sind froh darüber, kommentieren Sie gern bei Spotify. Unser Chefredakteur Florian Harms liest sich die Kommentare durch und geht dort sehr gern mit Ihnen in den Austausch. Fragen oder Feedback können Sie uns natürlich auch an podcasts@t-online.de schicken. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen. Herr Dachsbacher, ganz herzlichen Dank.
Dankeschön für die Einladung.
Und bei Florian Harms. Florian, auch ganz lieben Dank an dich.
Auch von mir vielen herzlichen Dank. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.